Ja, meine Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich nach der Sommerpause. Wir sind noch immer im großen Thema Schöpfungsgeschichte. Ich werde heute ein bisschen wieder wiederholen und dann langsam werden wir vertiefen wieder. Wir sind eigentlich jetzt so wieder so fast am Anfang eines neuen Zyklus, wo wir ganz von vorne die Geschichte noch einmal betrachten, aber noch eine Ebene tiefer gehen werden. Aber vielleicht einmal ein bisschen ein Überblick, was wir überhaupt hier so treiben. Also wir beschäftigen uns mit der biblischen Schöpfungsgeschichte namentlich, wie schon aus der Rezitation hervorgegangen ist. Und wir gehen zurück auf das hebräische Original. Versuchen mit dem zu arbeiten, nämlich warum? Weil in der hebräischen Sprache von den Lauten her so viele Bilder in der Sprache drinnen stecken, die in den Übersetzungen großteils verloren gegangen sind. Und wir versuchen also auch diese Bilder, die in der hebräischen Sprache drinnen sind, wieder zu beleben und sie wieder zur Vorstellung zu bringen irgendwo, weil man dann noch ein viel konkreteres Bild von dem bekommt, was ursprünglich die Hebräer damit gemeint haben, was sie wirklich ausdrücken wollten. Weil auffällig ist ja, dass die hebräische Schöpfungsgeschichte gegenüber, weiß nicht, wenn man die ganzen indischen Schöpfungserzählungen oder so nimmt, ist das eigentlich sehr kurz und bündig und sehr dürr eigentlich. Also sehr, sehr wenig wird geschildert. Ja, es werden am Anfang halt die Sterne geschaffen und so weiter, und dann die Pflanzen, die Tiere und dann der Mensch. Und das geht aber eigentlich ziemlich zügig. Im Indischen gibt es da solche Bände darüber, was da alles passiert. Und man denkt sich jetzt, aha, naja, haben die nicht mehr gesehen, nicht mehr gewusst oder so, sondern sie haben schon sehr viel mehr gewusst und sie haben es irgendwo hineingepackt in die Sprache selber, in die Bilder, die in der Sprache versteckt drinnen sind. Also zum Beispiel das wunderbare Wort Bereshit am Anfang ist eigentlich schon so ein grober Umriss der ganzen Schöpfungsgeschichte. Wenn man sich meditativ mit dem Wort befasst und das Bild immer lebendiger macht, kann man eigentlich die ganze Schöpfungsgeschichte mit vielen, vielen Details daraus entwickeln. Wir haben das lang mächtig schon behandelt. Es ist in dem von dem Wort Bereshit ist einmal so eine Art Raum, eine Art Blase im Raum, in der sich dieses Schöpfungsgeschehen abspielt. Und zwar, man muss dazu sagen, das Sechstagewerk beschreibt noch gar nicht wirklich die äußere Schöpfung, so wie wir sie mit Händen greifen könnten und mit Sinnen sehen, sondern das Schöpfungsgeschehen aus geistiger Sicht heraus ist ja ein viel komplexerer Prozess, von dem das, was sich dann auf der physisch sichtbaren Ebene abspielt, erst das allerunterste Zipfel ist. Und was sich vorbereitet, geht in viel feineren Daseinsbereichen vor sich. Also das heißt, man kann hinter dem Physischen eine Ätherwelt annehmen, also die hat etwas zu tun mit dem Lichtartigen zum Beispiel und mit feineren Kräften. Und dahinter steckt eine Art Seelenwelt. Und da sind wir immer noch nicht im wirklich Geistigen drinnen, sondern die eigentliche geistige Welt steckt auch noch dort dahinter. Also das wären so mehrere Stufen, die Hebräer durchaus kannten. Und wenn es auch so in der Bibel nicht so direkt ausgesprochen ist, es haben dann später die jüdischen Kabbalisten das sehr deutlich herausgearbeitet und die schildern es auch, diese verschiedenen Weltebenen, ganz deutlich. Und wenn man das genauer verfolgt, kommt man darauf, dass sich das Sechstagewerk in Wahrheit in der Seelenwelt abspielt. Das heißt, es ist eigentlich ein rein seelisches Geschehen, äußerlich würde man noch gar nichts sehen zu dem Zeitpunkt. Trotzdem sind natürlich Worte genommen aus der sinnlichen Welt, aber die sind nur als Gleichnis zu verstehen. Und worauf es eben ankommt, ist, dass die Worte aber selber aus den Lauten, die sie enthalten, Bilder formen, wie man das Ganze im Seelischen nacherleben kann. Weil woraus ist das entstanden? Es ist daraus entstanden, dass die Menschen, die das niedergeschrieben haben, also es geht ja irgendwie der Überlieferung nach auf Moses zurück, dass jedenfalls Menschen waren, die das noch innerlich in Art, sagen wir mal, Traumbildern erleben konnten. Also das heißt, wenn sie mal die Augen zugemacht haben, nicht die äußere Welt angeschaut haben, sondern sich vertieft haben in den Weltursprung, dann konnten sie innerlich Bilder erleben und diese Bilder erzählten ihnen etwas von der Schöpfung, von dem Schöpfungsgeschehen. Man kann, wenn man will, wenn man so im übertragenen Sinn sagen will, diese Menschen konnten hineinschauen in das Bewusstsein bis zu einem gewissen Grad in die Seele dieser schaffenden Götterwesenheiten und konnten also zumindest ein Zipfel davon erfassen, von dem, was die erleben während des Schöpfungswerkes. Und aus dem heraus ist das entstanden, aus dem heraus ist eigentlich auch überhaupt die hebräische Sprache in der Form entstanden. Die Schrift ja dann überhaupt erst wesentlich später. Das ist ja zuerst alles mündlich noch überliefert worden und erst später schriftlich festgehalten worden. Die Schrift ist ja erst von den Phöniziern, also die Buchstabenschrift erst von den Phöniziern entwickelt worden. Ägypter hatten vorher die Hieroglyphenschrift schon und dann teilweise auch schon umgewandelt, manche Zeichen zu Lautzeichen verwendet. Aber so richtig haben das die Phönizier gemacht und von dem phönizischen Alphabet stammt auch die hebräische Schrift ab. Auch unsere europäischen im Übrigen stammen auch davon ab, also das Griechische und Lateinische dann. Also die sind alle verwandt in Wahrheit, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht. Wobei beim Hebräischen eben die Schreibrichtung anders ist als bei uns. Sie geht also hier von rechts nach links. Das ist relativ typisch für die älteren Schriften. Im Griechischen hat man ursprünglich beides gehabt. Sie haben von rechts nach links und von links nach rechts geschrieben. Es war meistens so, sie haben eine Zeile begonnen von links nach rechts und dann geht es gleich weiter von rechts nach links. Eigentlich sehr praktisch. Und dann geht es wieder, also jede Zeile anders.
Keine Zeit verlieren.
Ja, genau, jetzt kommt man schnell weiter. Aber es hat vom Schreiberlebnis, also ist es auch was anderes, ob man so zu sich herschreibt oder von sich wegschreibt. Also das eine ist, die Älteren sind nur etwas, wo man so aus dem Umkreis das Ganze hereinholt, zu sich hereinholt, während wir unsere deutsche, englische Schreibweise ist, da bestimmen wir von innen heraus. Wir schreiben in die Welt hinaus und wir schreiben das, was wir empfinden. Die schreiben noch mehr das, was sie draußen erlebt haben und aufgenommen haben. Also einfach, weil das Ich noch nicht so stark bewusst entwickelt war zur damaligen Zeit. Also kann man nicht vergleichen mit unserer heutigen Zeit. Also gerade bei den Hebräern war sehr stark dann bereits in dem, was waren sie führend, das, was man nennen könnte, das Volks-Ich. Sie haben sich als ein Volk gefühlt, das zusammengehört irgendwo, im engeren Sinne dann noch besonders der jüdische Stamm. Es waren ja 12 Stämme Israels und der jüdische Stamm ist einer dieser 12. Also das war dann noch einmal ein Konzentrationsvorgang. Aber die haben sich eigentlich ganz stark als gemeinsames Volk gefühlt. Also es war nicht so wichtig, das einzelne individuelle Ich zur damaligen Zeit noch, sondern eben die Volkszugehörigkeit, die war ganz stark und die war besonders bei diesem Volk stark ausgeprägt. Bei den anderen war so ein bisschen Familienbewusstsein, das gab es überall, Stammesbewusstsein, ein Stamm ist nichts anderes als eine Großfamilie, aber dass so wirklich ein ganzes Volk sich als gemeinsames empfindet, das ist erst gewachsen. Und das ist ja mit den Hebräern wirklich gewachsen. Und dass sich aus dem heraus aber dann die Einzelpersönlichkeit herausgliedert, das ist im Grunde sehr späte Erscheinung, beginnt zwar schon langsam um die Zeitenwende herum, aber so richtig geht es erst in der Neuzeit los. Da sieht man am Anfang der Neuzeit überhaupt sehr starke Einzelpersönlichkeiten, die einfach ihren Willen durchsetzen und im Guten wie im Bösen. Ich meine, viele waren Eroberer, meistens kriegerisch, das ist die erste Art, wie man sich halt durchsetzt in der Welt. Aber wo wirklich die Einzelpersönlichkeit zählt und nicht mehr Betonung darauf liegt, ja, ich stamme aus der und der Familie und daraus leite ich meine Macht und meine Kraft ab, sondern wo es aus dem Einzelnen herauskommt. Und damit hat man aber auch verloren, bis in die Sprache, bis in die Schrift hinein, dieses feinere Wahrnehmen dessen, was sozusagen von draußen kommt. Nämlich halt nicht auf der grob sinnlichen Ebene, sondern in den feineren Untertönen. Die Hebräer konnten das sehr gut empfangen über diese, wie soll ich sagen, Volksgemeinschaft, über die Volksseele, wenn man es so nennen will, die einfach sehr stark inspirierend war. Und wo eben nicht das nur ein Ergebnis des Einzelnen war, der das sieht, sondern des Einzelnen, der aber Teil des gesamten Volkes war und der vielleicht der Sprecher dessen war, was die gesamte Volksseele empfindet. Also so muss man sich das irgendwo vorstellen. Und das war natürlich bei den Indern auch der Fall, noch viel stärker sogar der Fall. Je weiter man zurückgeht in der Zeit, umso mehr ist es ein Kollektivbewusstsein irgendwo da. Und eben bitte?
In welcher Zeit spielt sich das ab, wovon du jetzt sprichst?
Naja, bei den Hebräern ist es so, Abraham ist etwa, weil meistens wird so gut einmal zurückgeführt bis Abraham, das ist so ein wesentlicher Einschnitt, Abraham ist etwa 2000 vor Christus, ungefähr. Also da sind wir so mittendrin in der ägyptischen Zeit, könnte man sagen. Da ist noch Blütezeit fast der ägyptischen Zeit. Die ägyptische Zeit fängt an, so 3000 vor Christus, ein bisschen früher vielleicht. Interessant ja auch bei diesen Kulturen, dass die am Anfang, gleich am Anfang, das meiste schon da ist. Also gerade bei der ägyptischen Kultur, die großen Pyramiden entstehen ganz am Anfang schon und die ganze Grundlage der Kultur ist dann schon da. Und dann wird es nur verfeinert ein bisschen noch, aber in den wesentlichen Zügen ist es am Anfang innerhalb kürzester Zeit da. Das ist ein sehr interessantes Phänomen in der Kulturentwicklung immer. Ich meine, was wir heute erleben, ist hauptsächlich die Entwicklung der Technik, die innerhalb von eineinhalb Jahrhunderten aber so einen Sprung gemacht hat, weil man muss denken, so 1830 herum gibt es ein paar Dampfmaschinen vielleicht und sonst nicht sehr viel. Kurz danach fahren die ersten Eisenbahnen und dann geht's hurtig dahin. Um 1870 herum fängt es mit der Elektrizität immer stärker an. 1879 die erste elektrische Straßenbeleuchtung in, ich glaube in Berlin oder wo war das, weltweit die erste. Und da geht's dann dahin und wo stehen wir heute? Also das ist auch fast explosionsartig passiert das. Oder in der griechischen Zeit, die griechische Philosophie, das ist auch, fängt so richtig an, 5. Jahrhundert ungefähr vor Christus und bis ins 3. Jahrhundert vor Christus sind alle großen Werke da im Grunde. Und der Rest dauert dann bis zum Ende des Mittelalters, dass das halt immer feiner ausgearbeitet wird. Aber es kommt das eigentlich immer mit so einem großen Wurf hinein. Und so etwas ganz Eigenes war eben auch das Hebräische, was hereingekommen ist, was eben stark beginnt, bereits der Impuls mit Abraham. Abraham gilt in vielen hebräischen Sagen interessanterweise auch als Begründer der Mathematik. Ja, des Rechnens. Also bei den Hebräern. Und zwar, das hat nämlich schon eine Bewandtnis, weil bei den Hebräern sehr früh eine Art verstandesmäßiges Denken erwacht. Das aber anders ist, als wir heute logisch konstruieren, das noch so, man könnte fast so inspiriert irgendwo. Sie haben einfach so den Zugang dazu. Sie wissen, so geht's und sie können sich logische Schritte auseinanderlegen, aber einfach, weil sie es erleben. Das ist bis heute so. Also da haben sie in etwa unter Physikern oder so auffallend viele Menschen jüdischer Abstammung drinnen. Das ist ganz interessant. Die haben so eine Begabung dafür. Überhaupt die semitischen Völker haben da eine starke Begabung drinnen. Also in einer anderen Weise auch die Araber. Auch wenn es heute vielleicht nicht so ausschaut. Aber namentlich zur Zeit, als der Islam begründet wurde und auch schon etwas vorher, waren die Araber die Begründer der modernen Naturwissenschaft im Grunde. Also die waren uns weit, weit voraus. Und, aber sie hatten es einfach irgendwie. Also das, sie haben nicht so das so, bei uns ist es alles so mühevoll, man muss alles konstruieren und 100.000 Sachen erwägen. Und die haben so, wie soll man sagen, Instinkt dafür, gleich den richtigen Weg irgendwo zu ahnen, zumindest. Und was die Hebräer gegeben haben, also was in den biblischen Erzählungen festgehalten ist, rechnet aber auch jetzt mit dem, dass gerade dadurch, dass das Verstandesdenken beginnt zu erwachen, zugleich ein altes, früheres Bewusstsein langsam verschwindet. Ein früheres Bewusstsein, das man nennen könnte ein hellsichtiges Bewusstsein. Hellsichtig heißt nichts anderes, als dass die Menschen eben nicht in Begriffen erlebt haben, sondern in Bildern erlebt haben. Und in Bildern, die aber sehr wohl einen konkreten Bezug eben auf die Weltentwicklung gehabt haben, auf die Dinge, die eben in der Welt passieren, die so nicht bloß Fantastereien waren, die nicht bloß irgendwelche Traumbilder waren, die durch die Seele flimmern, sondern die einen sehr konkreten Bezug zur Welt hatten und aus dem eben die alten Kulturen ja auch tatsächlich ihre Kunst und ihre Zivilisation, wenn man so will, geschaffen haben, also die sehr wohl funktioniert hat. Wenn man nur denkt, was die Ägypter auf die Beine gestellt haben, ist ganz beachtlich an Bauwerken und so mit relativ primitiven Mitteln und mit einer Präzision, die unglaublich ist. Aber das geschah alles noch aus einem, wenn man so will, hellsichtigen Erleben, also aus einem bildhaften Erleben, das aber mit den Gesetzmäßigkeiten der Welt rechnet. Und die Hebräer spürten das auch ganz deutlich, dass also die Zeit aber jetzt kommt, wo dieses hellsichtige Erleben zurückgeht und wo man jetzt sich schnell was einfallen lassen muss, wie kann ich diese Bilder noch bewahren, dass sie nicht ganz verloren gehen, sie bewahren in einer Sprache, in einer Darstellungsweise, die rechnet damit, dass jetzt die Verstandeszeit kommt, wo aber trotzdem in den Begriffen, in den Worten die Bilder noch weiterleben sollen. Und aus dem ist eigentlich die hebräische Sprache entstanden. Also man hat versucht, in die Worte hinein wirklich die Bilder noch zu bannen irgendwo. Und wenn man es spricht, so sicher mehr unterbewusst als bewusst, leben aber trotzdem in der Seele diese Bilder auf. Das heißt, wenn jetzt die alten Hebräer oder auch heute die Hebräer das einfach rezitieren und immer wieder rezitieren, dann sehen sie vielleicht nicht bewusst diese Bilder vor sich, aber so knapp unter der Schwelle des Bewusstseins sind sie doch da, weil sie in der Sprache drinnen liegen. Weil die Laute einfach Formkräfte sind. Das Bo macht etwas, das Rrrr, da ist eine Drehbewegung drin, da ist eine sehr stark, fast triebhafte Bewegung drinnen. Das heißt, dass eine sehr starke, aber noch chaotische Seelenbewegung, das ist das R eigentlich, das drinnen liegt. Die kann sehr böse werden, dann ist es Ra. Wir kennen das, da ist dann vom Baum des Guten und des Bösen die Rede. Top. Kira, Vara, Top Vara. Ra ist eben diese ungebändigte Triebkraft im Grunde, die dann so ganz ausströmt. Die ist drinnen. Während Top, T ist immer, da stellt man irgendwas hin, das ist so wie ein Blitz, der einschlägt. Und dieser Blitz ist eigentlich der Blitz des Geistes, so hat man das erlebt. Also, dass da was einschlägt, man hat es wirklich in solchen Bildern gesehen. Die Bilder sind ja trotzdem auch nur, sie haben symbolischen Charakter, aber die Symbole stimmen eben einfach irgendwie. Weil Geistiges kann man halt natürlich nicht wie Dinge sehen. Man kann es also in Bilder hüllen, die aber sinngemäß sind und die den Menschen dann doch Auskunft über das geben, was damit gemeint ist. Und mit dem T ist eben so ein ganz starker Einschlag verbunden. Und das ist alles in diesem Wort Bereshit drinnen. Ganz zum Schluss kommt dieser ganz starke geistige Einschlag in dieses Ding, was zuerst erfüllt ist, dieser abgeschlossene Bereich, der von starker Regsamkeit erfüllt ist, in die aber ordnend jetzt irgendein Blitzschlag, ein feuriger Blitz sogar einschlägt, weil das Shin, dieses Zeichen ist für die Hebräer das Zeichen des Feuers. Es ist, ja, genau. Steiner sagt, da schießt der Geist in die Materie mit dem S, mit dem S zum Beispiel. Und das She und das S ist ja stark verwandt, hat im Hebräischen auch das gleiche Zeichen. Es unterscheidet sich nur in der Schreibweise, in der moderneren Schreibweise, ob ein Punkt da links oder rechts drüber ist. Was in der alten Schreibweise nicht da war, da waren die Punkte dann gar nicht da, da hat man es einfach gewusst, empfunden, sofort, ob es S oder Sch ist. Und indem diese Laute anklingen, entsteht in der Seele einfach schon das Bild, da ist ein so ein dunkler, noch ganz dunkler, aber abgeschlossener, behaglicher Bereich. Weiß ich nicht, wie das Kind im Mutterbauch irgendwo, so könnte man es erleben, dunkel, warm, dumpf. Und darin erregt sich aber etwas ganz stark. Bereshit, ein E ist noch ein bisschen drinnen, E ist immer so, das spürt sich selber, aber irgendwo da drin, das heißt, diese Bewegung stößt irgendwo an, stößt sich an sich selbst irgendwo, es entsteht dadurch also auch so ein gewisses schmerzvolles oder lustvolles Selbsterleben, so in Anfangszügen drinnen, und in das schlägt aber jetzt feurig so ein Blitz ein, und der tut was da drinnen. Und aus dem Widerhall dieses Blitzes wird dann dieser ganze Schöpfungsbereich geordnet. Das geht dann weiter, wenn dann entsteht am zweiten Tag die Feste, die am Himmel gebildet wird. Rakia heißt die. Da ist es schon wieder drinnen, also es ist schon wieder diese Bewegung drin, aber es ist auch das K drinnen. Das K ist was Kantiges, was Eckiges, was Verhärtendes, was Ordnendes. Und das heißt, das Ganze kriegt jetzt eine feste Struktur. Vorher war das noch so, wie soll ich sagen, schwabbelig irgendwie, wenn man es ausdrücken will, zerfließend irgendwo. Jetzt kriegt es Konturen, immer mehr Konturen. Wir haben gesprochen davon, dass die Feste, die sich bildet, an der sich dann später die Sterne zeigen, das, im Mittelalter hat man das dann genannt, den Kristallhimmel im Grunde. Und es wird aber nicht nur diese Feste gebildet, sondern es wird auch gebildet, die ganzen Planetensphären und dergleichen. Das heißt, dieses zuerst noch sehr ungeordnete Gebilde kriegt jetzt eine rhythmische Gestaltung in Wahrheit. Also so wie wenn durch den Einschlag dieses geistigen Feuers das Ganze zugleich zum Klingen begonnen hat. Wenn man auf eine Glocke draufschlägt, fängt die zu schwingen und zu klingen an. Und die verschiedenen Töne und Obertöne beginnen sozusagen zu ordnen, dieses ganze Gebilde. Und dadurch entstehen die ganzen Planetensphären zum Beispiel. Das steckt so dahinter. Und noch nicht entstehen also zum Beispiel Sonne und Mond in der Art, wie wir es kennen, also nicht einmal im seelischen Bild. Weil, noch einmal zur Erwähnung, das Ganze spielt sich nur im seelischen zunächst einmal ab. Beziehungsweise die Schilderung erfasst, sagen wir es konkreter noch so, die Schilderung erfasst das, was im seelischen sich abspielt. Sagen wir es so. Wir werden jetzt gerade in den nächsten Vorträgen dann auch sehen, dass sich gleichzeitig auch schon beginnt, äußerlich was zu tun. Und das werden wir auch verfolgen. Aber die Schilderung des Sechstagewerks schaut also nur im Grunde in die Seele der Elohim hinein während ihrer Schöpfertätigkeit. Der Elohim, Mehrzahl. Also es in den deutschen Übersetzungen heißt es in der Regel, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Im hebräischen Original steht, am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Und Elohim ist sehr deutlich im Hebräischen eine Mehrzahl. Also weil Gott würde nur El heißen. Also wenn man den kurzen hebräischen Gottesnamen, es gibt x Gottesnamen, aber der Ursprung in den semitischen Sprachen überhaupt ist immer El. Das ist der Grundname für das Göttliche überhaupt. Und Elohim, Him ist immer die Endung für die Mehrzahl. Also Elohim ist eine Mehrzahl von schaffenden Wesenheiten. Und Rudolf Steiner erzählt dann, also, dass es sieben sind. Sieben Elohim. Die gemeinsam jetzt dieses Schöpfungswerk beginnen. Und Ziel dieses Schöpfungswerkes sozusagen ist, den Menschen zu schaffen als ein Wesen, das nach dem gemeinsamen Bild aller sieben Elohim geschaffen ist. Das heißt, jeder trägt etwas dazu bei, dass dieses Bild geschaffen wird. Das heißt, in gewisser Weise ist der Mensch jetzt als reines Bild genommen mehr als jeder einzelne Elohim für sich. Weil jeder Elohim, dieser sieben Elohim, hat eine gewisse Einseitigkeit. Und indem sie den Menschen schaffen, im Bilde zunächst, entsteht etwas Höheres. Und zugleich, indem die Elohim das zusammenbringen, dieses Werk vollenden, wachsen sie selber zu einer höheren Einheit zusammen. Und diese höhere Einheit wird dann Jahwe genannt. Das ist nämlich ganz interessant. Jahwe ist, vorher findet man nirgendwo den Namen Jahwe, und man kennt Jahwe, das ist so aus dem Hebräischen auch so eine geläufige Bezeichnung für Gott, aber das taucht also erst auf am siebenten Schöpfungstag. Wir haben das gerade bis dorthin gelesen, oder bis dorthin gerade nicht gelesen, genauer gesagt. Denn wir haben es gelesen, also bis dorthin, wo die Elohim am siebenten Tage ruhten. Das heißt, sie ruhten, nachdem der Mensch erschaffen war. Und dann ruhen sie. Und dann beginnt ein neuer Schöpfungskreislauf. Das ist dann die Geschichte mit der Paradieseserzählung und so weiter. Ist ja auffällig, dass es in der Bibel zwei Schöpfungsgeschichten gibt. Es gibt nicht nur eine, sondern es gibt eine zweite. Weil es fängt dann wieder an, also die Erde war wüst und leer und es gab also nichts, keine Bäume, kein Wasser, kein gar nichts. Und dann ist es aber jetzt Jahwe, der anfängt, da den Garten Eden zu pflanzen und so weiter, und dann letztlich die Tiere hineinsetzt und letztlich den Adam hineinsetzt. Aber da ist jetzt von Jahwe die Rede, erstmals. Und Jahwe ist ganz interessant. Jahwe ist eigentlich einerseits der Name einer dieser sieben Elohim, er ist aber zugleich, man könnte sagen, der Sprecher für die Gemeinschaft aller sieben. Das heißt, er trägt das Gemeinschaftsbewusstsein zugleich, aller sieben. Zu dem sie aufsteigen, dadurch, dass sie den Menschen zu ihrem gemeinsamen Bilde schaffen. Dadurch werden sie selber etwas Höheres, steigen auf eine höhere Stufe auf. Da hat man mal so eine grundsätzliche Erklärung dafür, warum überhaupt so eine Schöpfung passiert. Weil sie Teil eines Entwicklungsprozesses der schaffenden Wesenheiten ist. Damit sich die weiterentwickeln können, werden sie schöpferisch tätig. So wie wir uns im Grunde als Menschen auch dadurch weiterentwickeln, wenn wir in irgendeiner Form schöpferisch tätig sind. Also wenn man nur rein abstrakt verstandesmäßig was konstruieren, sind wir noch nicht wirklich an unserer eigenen Entwicklung arbeiten wir dann noch gar nicht. Erst dort, wo was Schöpferisches, wo ein neuer Einschlag hineinkommt, dort bringen auch wir uns dadurch weiter. Also solange wir nur im bereits Vorhandenen herumwühlen und das irgendwie handhaben, kommen wir im Grunde keinen Schritt weiter. Wir brauchen es aber als Grundlage, wir brauchen es als Basis irgendwo. Wenn wir ununterbrochen nur neu, dann würde man verrückt werden wahrscheinlich. Da würden wir uns selbst verlieren. Also wir brauchen eine Basis, wo wir uns festhalten können in gewisser Weise. Das heißt, das ist das Alte, das einmal bleibt und das unverändert weitergetragen wird, zumindest eine gewisse Zeit. Auf das stützen wir uns. Im Großen ist wirklich tatsächlich so, der ganze feste Stoff und das entstand ist im Grunde auch die Schlacke eines früheren Schöpfungsprozesses, der aber notwendig ist, als tragfähige Basis, wo was Neues dann weitergehen kann. Man kann also nicht immer ununterbrochen von Null sozusagen anfangen. Man braucht einmal auch eine Basis, auf der man ruhen kann und an der man sich auch stoßen kann, um Bewusstsein zu entwickeln. Weil das Tückische auch ist, Bewusstsein leuchtet erst so richtig auf, wenn ich mich an etwas stoßen, mich von etwas unterscheiden kann. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Das gilt also auch für diese Schöpferwesenheiten, dass sie eben sich stoßen an der Schöpfung, die sie aus sich heraussetzen und daran sich bewusst werden. Und das wird sehr deutlich ausgesprochen immer wieder. naja, schon am ersten Schöpfungstag, wo es also interessant wird, also es fängt einmal an, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde war wüst und leer und Finsternis über der Tiefe. So fängt es einmal an, Echoshek Alpinete Hom. Über dem Antlitz der Tiefe heißt es eigentlich, ganz wörtlich gesprochen, ist auch noch interessant. Also da zeigt sich irgendwas nach unten, da schaut irgendwas vor sozusagen. Das ist nicht so ganz nur Chaos, sondern irgendwer guckt da hervor. Auf das werden wir noch dann in den nächsten Vorträgen sehr deutlich drauf kommen, wer da hervorguckt und was da hervorschaut. Aber finster auf jeden Fall. Und dann heißt es, Veruach Elohim Merachefet Alpine Hamayim. Und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Die Wasser sind, das ja in der Seelenwelt sich abspielt, natürlich noch nicht unser äußeres Wasser, sondern eher ein Ausdruck für die fließende Seelenwelt selber. Also Seelenwelt hat was sehr Bewegliches, wird oft also auch mit dem flüssigen Element verglichen. Überhaupt dort, wo es die, wie soll ich sagen, dichteren Passagen der Seelenwelt sind. Feinere kann man auch mit dem Luftelement gut vergleichen, aber dort, wo es so schon sehr massives seelisches Eindrücke sind, kann man es mit dem Wasser vergleichen. Also Steiner schildert zum Beispiel in der Seelenwelt, da gibt es also eine unterste Region, das ist die Region der Begierdenglut, nennt er die, die vergleicht er mit dem Erdelement, interessanterweise, nicht mit dem Feuerelement. Man könnte sagen, Begierdenglut, ein Feuerelement, ist doch klar. Nein, er sagt, das ist das Erdelement eigentlich, weil diese Begierdenglut ist so im Egoismus verhärtet, will nur so sich selbst, dass sie ganz hart ist und die will sich nicht eigentlich irgendwie auflösen oder verändern zu den anderen Seelen hin, sondern will ganz in sich bleiben. Daher Begierdenglut heißt eigentlich vergleichbar dem Erdelement irgendwo. Und dann die nächste ist die Region der flutenden Reizbarkeit. Dazu zählt zum Beispiel alles, was unsere Sinnesqualitäten auch sind. Weil was ist die Farbe Rot? Ich meine jetzt nicht den Farbstoff als solches, sondern das Erlebnis Rot. Das ist was Seelisches. Und das hat eine bestimmte Qualität. Das ist aber nicht so verhärtet wie die Begierdenglut, sondern es ist so was fließend Bewegliches. Kann in allen möglichen Schattierungen das Rot sich abspielen, kann dauernd wechseln eigentlich. Kann schillern zwischen Hellrot, Dunkelrot, Orangerot, Blaurot, in allen Dingen sich bewegen. Ist also was sehr beweglich Fließendes. Also das in etwa ist gemeint mit diesen Wassern da in der Tiefe. Und der Geist der Elohim schwebte, Merachefet, tolles Wort, Rachefet, das ist schon wieder das R drinnen, also da schwebte über den Wassern. Hamayim sind die Wasser, Mayim ist das hebräische Wort für Wasser, hat was mit zu tun auch. Ja. Und Ruach ist der Geist, aber auch eine sehr spezielle Variante. Man spürt schon wieder das R drinnen. Also es ist schon eher was mehr ins Seelisch Gehende, als ins Geistige Gehende. Es ist jedenfalls nicht was rein Geistiges. Also es hat eine Tendenz zum Seelischen hin. Und Steiner sagt einmal, es ist eigentlich vergleichbar mit dem, was wir Menschen als Verstandesseele haben. Also das heißt, das ist noch nicht so das Höchste, weil darüber ist Bewusstseinsseele und mit der komme ich, wenn ich Glück habe, ins Geistige schon hinein, wenn ich das Bewusstsein nach oben sozusagen errichte. Wenn ich es nach unten errichte, dann komme ich zum klaren Bewusstsein der Außenwelt. Wenn ich es nach dem Geistigen errichte, komme ich schon zu einer Erfüllung mit geistigen Erlebnissen. Ruach ist eine Stufe tiefer sozusagen, das ist Verstandestätigkeit, die mehr nach außen gerichtet ist, die mehr einfach ordnenden Charakter hat. Und genau um diese Tätigkeit geht es. Also man könnte sagen, die Verstandesseele der Elohim schwebte über diesen Wassern da unten, über der Tiefe und versucht jetzt da was zu ordnen drinnen. Und als nächstes heißt es ja, und es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Das erste Auffällige ist, ab da beginnen sie erst zu sprechen, bis dahin waren sie stumm. Also, und das ist umso bemerkenswerter, weil ab jetzt jede Schöpfertätigkeit, die sie ausführen, beginnt damit Vayomer Elohim und dann, also es sprachen die Elohim, das und das geschehe und es geschieht. Also sie hat auch immer diese Zweigliederigkeit, sie sprechen es aus und es wird genau beschrieben, was sie aussprechen, was getan werden soll, und dann wird noch einmal ganz genau erzählt und das und das und das und das ist auch passiert. Es ist also immer so ein zweigliederiger Prozess. Hängt in Wahrheit damit zusammen, dass die Elohim bis zu einem gewissen Grad außerhalb dieses Schöpfungswerkes stehen, von außen hineinwirken und mit Hilfe anderer geistiger Wesenheiten auch hineinwirken, die eigentlich Ausführenden sind. Und sie geben nur den geistigen Impuls dazu. Weil in Wahrheit hat man es hinter der Oberfläche mit einem ganzen Gewurl von geistigen Wesenheiten zu tun. Also das Maximalbild, was wir heute hier haben, ist, also da ist die Erde und irgendwo da oben ist Gott. Von mir aus die Trinität, wenn es hoch herkommt, und dazwischen, ja, hier und da hört man von Engeln irgendwas, aber nichts sehr Konkretes. Also es ist eigentlich eine riesen Lücke da dazwischen. Und in Wahrheit ist die erfüllt von einer ganzen Hierarchie von geistigen Wesenheiten, was durchaus auch noch im Mittelalter bekannt war, auch der Kirche bekannt ist, auch drinnen natürlich ist, aber halt heute selten davon gesprochen wird. Es gibt ganze Hierarchien von Engelwesenheiten bis hinauf zu götterähnlichen Wesenheiten, und erst an der Spitze kommt das, was man als die Trinität bezeichnet. Und in dieser Trinität. Bitte?
Spürt man ja auch manchmal.
Ja, ja.
Aber wenn er stirbt, finde ich, spürt man das deutlich. Also, oder wenn er gestorben ist.
Ja.
Bei meinem Vater habe ich das irgendwie gespürt, dass der noch da ist.
Ja, 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 ja. Ja, 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 natürlich. Ja. Da sind eben eine ganze Menge, eben natürlich, die uns nächststehenden geistigen Wesenheiten überhaupt sind die Toten, die hinübergegangen sind. Das sind die, mit denen wir eigentlich den allerunmittelbarsten Kontakt haben. Und die sind eigentlich in Wahrheit so nahe, dass es im Grunde nur ein Äußern braucht, um sich dessen bewusst zu werden. Trotzdem ist es wahnsinnig schwer. Aber sie sind eigentlich die, die uns am allernächsten stehen. Und wir haben im Grunde tagtäglich irgendwelche Impulse von den Toten. Wir merken es nur nicht. Wir sagen halt, jetzt ist mir wieder irgendwas eingefallen oder irgend so. Und wir wissen nicht, woher die Anregung kommt. Und wir denken uns, wir waren halt wieder so gescheit oder so. Aber in Wald kriegen wir so immer einen Stupser irgendwo. Vor allem nämlich einen Stupser, dass uns irgendetwas, was uns seit 30 Jahren selbstverständlich war, plötzlich sagen, warum ist das so? Und uns plötzlich irgendwas nicht mehr selbstverständlich vorkommt, und das ist der Anfang, dass wir vielleicht dann irgendwas entdecken. Also meistens diese Fragen, die angeregt werden, das sind meistens von drüben irgendwo. Und in der Regel vermittelt zumindest von den Toten, können aber eventuell Impulse auch von Engelwesenheiten oder so sein, die aber oft über die Toten vermittelt werden. Also namentlich die, mit denen wir auf Erden auch bekannt waren oder die wir kannten, weil man kriegt sehr schweren Zugang zu Toten, die man auf Erden überhaupt nicht kannte. Was auch ganz klar ist, weil bei den Toten, die wir kennen, kennen wir doch unbewusst zumindest die ganze, wie soll ich sagen, geistige Signatur ihres Wesens irgendwo. Das heißt, die findet man relativ leicht heraus, bei den anderen ist das wesentlich schwieriger, und natürlich Engelwesenheiten und so sind noch viel kräftigere geistige Wesenheiten, die überstrahlen das im Grunde alles. Aber bei den Toten, mit denen wir im Leben begegnet sind, mit denen wir vielleicht intensiv zusammengelebt haben, nehmen wir unterbewusst zumindest sehr viel von ihrer geistigen Signatur auf und sind dadurch eine totale Antenne auch dafür, dass sie uns finden, weil das ist wechselseitig irgendwo. Und ich meine natürlich, je mehr man nur rein materialistische Sachen denkt, umso mehr macht man das Tor zu. Das ist halt auch das Problem, weil über materielle Dinge kann man nicht gut kommunizieren, weil das ist für den Toten nicht mehr da. Das ist für das verliert er sehr bald nicht nur das Interesse, sondern jeden Begriff dafür. Weil er sieht die Dinge dann von der seelisch-geistigen Seite. Und das alles, was sich auf seelisch-geistiges bezieht, da kann man sozusagen die gemeinsame Sprache finden irgendwo. Aber jetzt geht Pepi Onkel, sag mal, wo hast du deine Tausende versteckt? Das ist funktioniert erstens sehr bald nicht mehr. Es mag vielleicht in den ersten Tagen funktionieren bei Medien manchmal, aber meistens ist das eh Scharlatanerie. Aber das hat jedenfalls mit dem wirklichen Dasein des Toten dann nichts zu tun. Also da geht es dann wirklich um geistig-seelische Dinge. Und um Dinge, die auch eben nicht nur was mit dem Egoismus zu tun haben, weil Egoismus immer in der eigenen Seelenhülle gefangen hält. Weil Egoismus heißt nichts anderes, ich mache seelisch eine Mauer um mich und das ist mein Seelisches und das gebe ich nicht her. Und das will ich vielleicht bereichern, indem ich mir von außen noch was hole, aber ich gebe ja möglichst nichts her. Na, dann kann ich auch nicht in Kommunikation kommen, in seelisch-geistige Kommunikation. Also, und Materialismus ist nur der äußere Ausdruck dessen, was seelisch im Grunde Egoismus ist. Wie man es beim Erdelement gesagt hat, weil Begierdenglut entspricht eigentlich dem Erdelement, entspricht der Geste des sich total Abschließens, Abgrenzens. Etwas nur für sich behalten, weil in der Seelenwelt das Normale ist doch eigentlich, dass sich alles durchdringt. Und trotzdem jedes seine Eigenart behält. Also die Seelen der Menschen sind nicht dort sozusagen nebeneinander gestapelt, sondern sie sind ineinander, miteinander. Und erkennen durch sie aber, dass jede ihre eigene Charakteristik hat. Dadurch unterscheiden sie sich, weiß ich nicht, wie verschiedene farbige Kreise, die übereinander liegen von mir aus, oder wie immer man das Bild nehmen will. Ich kann trotzdem jeden unterscheiden, aber sie durchdringen einander und können daher im Prinzip auch miteinander jederzeit kommunizieren, außer sie verhärten sich halt zu sehr in ihrem eigenen und sagen, nein, ich will mit der restlichen Seelenwelt nichts zu tun haben, ich schließe mich in meinem Farbkreisel ein und der Rest existiert für mich nicht. Dann bin ich in der Situation, dass ich in meiner Miniatur-Seelenwelt im Grunde eingekerkert bin. Oder mich selber einkerkere. Das ist zum Beispiel nachtodlich das Schicksal von Menschen, die nur egoistisch-materialistisch denken. Dann haben sie als Ergebnis davon, dass sie eine Seelenwelt für sich sind im Grunde. Und nur sehr schwer an alles andere herankommen, nur trotzdem irgendwo deutlich durch diese ganze Hülle spürt, da draußen wäre aber so viel Interessantes. Und sie kommen nicht heran. Das ist halt dann bitter.
Und dunkel.
Bitter und dunkel, ja, genau. Es ist dunkel, weil natürlich dann keine seelischen Impulse von außen, kein Seelenlicht sozusagen von außen kommt. Weil dann dunst ich immer in meinen eigenen Kreis irgendwo herum und bin ununterbrochen beschäftigt, damit aufzuarbeiten, was habe ich alles verkehrt gemacht sozusagen. Das sind die Dinge, die dann verschieden geschildert werden. Das sind die Dinge, die ja mit der Sache Fegefeuer und so weiter zusammenhängen, wo man das erlebt, also wo man überstark dann erlebt, was einen jetzt in diese Situation gebracht hat, dass man nicht wirklich frei kommunizieren kann mit der ganzen Seelenwelt. Sondern dass ich da zumindest an bestimmte Bereiche nicht heran kann und mir dort schwer tue.
Nicht verzeihen konnte eigentlich, sich voneinander zu teilen.
Ja, auch das, ja, es gibt da Verschiedenstes, also da gibt es ein ganzes breites Spektrum an seelischen Dingen, die man, wie soll ich sagen, falsch machen kann in dem Sinn, dass man halt dann nach dem Tod größere Probleme damit hat. Und natürlich auf Erden wahrscheinlich damit anderen Menschen auch Probleme gemacht hat. Ich würde das jetzt nicht zu sehr ausufern, weil da kämen wir jetzt dann in die Frage, wie schaut das mit Reinkarnation aus und warum geht manches dann in eine nächste Inkarnation hinüber, weil ein Teil von diesen Problemen, die wir mitnehmen können, wir unmittelbar oder relativ unmittelbar nach dem Tod bearbeiten und loswerden. Andere Teile eben vor allem bezüglich dessen, was wir anderen zugefügt haben, geht es erst wieder in einer neuen Inkarnation und das bestimmt dann das Schicksal in dieser neuen Inkarnation. Also dann nehmen wir noch etwas mit und das sind nämlich Teile des Seelischen, die wir nach dem Tod eigentlich gar nicht zunächst mitnehmen können. Weil wenn wir sie mitnehmen wollten, das ist einfach, wie soll ich sagen, ein zu großes Schwergewicht, das würde uns hindern daran, in höhere geistige Bereiche aufzusteigen. Und das brauchen wir aber unbedingt, um dann unsere neue Inkarnation bauen zu können. Also auch in der Welt nach dem Tod gibt es verschiedene Bereiche, verschiedene Stufen, die man erringen kann. Sprich also verschiedene Entwicklungszustände, die man erreichen kann. Und höhere Entwicklungszustände erreicht man nur dann, wenn man alles, was einen mit niedereren Dingen belastet, losgeworden ist. Entweder indem man es verwandelt hat, oder sofern das nicht geht, wie soll ich das neudeutsch sagen, zeitweilig irgendwo parkt, irgendwo abstellt und später wieder darauf zurückkommt. Das heißt, man ist für eine Zeit lang davon befreit, um eben diesen Aufstieg in die geistige Welt durchmachen zu können, um sich die nötigen Kräfte zu holen. Aber wenn man dann ziemlich weit oben ist, beginnt gerade das, was da unten zurückgeblieben ist, als sehr starke Zugkraft zu entwickeln und sagt, hallo, komm her, da ist noch was zu tun. Und dann, das ist das, was uns eigentlich zur neuen Inkarnation herunterbringt. Wenn wir das unten nicht hätten, würden wir sagen, so, jetzt bleiben wir da oben und passt eh, schauen wir mal, ob es da nicht noch ein Stockwerk gibt, wo es weitergeht. Aber da ruft uns sozusagen immer dieses Paket, das wir zurückgelassen haben. Das ruft uns zurück nach einer gewissen Zeit. Und an dem arbeiten wir dann im Grunde in der nächsten Inkarnation. Das heißt, wir versuchen in der nächsten Inkarnation das Seelische so weit zu verbessern, dass einige dieser Schwachstellen bearbeitet sind dann mittlerweile. Dass wir auch eben wieder zusammenkommen mit den anderen Menschen, denen wir etwas angetan haben, denen wir Leid zugefügt haben, wo wir halt Dinge in Unordnung gebracht haben, weil diese Dinge können wir dann nur im Zusammentreffen mit diesen Menschen wieder irgendwie ausbügeln sozusagen. Das Schöne daran ist wieder an jedem dieser Schritte des Ausbügelns, des Schicksals durch Leben ist ein Schritt, der uns bewusster macht. Gerade die Schicksalsschläge machen uns bewusst. Man stelle sich vor, ein Leben, in dem überhaupt nicht der leiseste Schicksalsschlag ist. Klingt wunderbar, aber am Ende wäre man keinen einzigen Schritt weitergekommen. Das ist der Punkt. Also, so als Menschen, wie wir eben sind. Ich meine, wir sind in der Vergangenheit, wir sind keine Engel. Wir sind keine Engel, die also keine Fehler haben. Wir sind dadurch, dass wir, und das wird auch Thema der nächsten Vorträge ganz deutlich sein, wir sind mit unserer Erdenwelt in eine Welt versetzt, in der wir Fehler machen können, in der wir Fehler machen dürfen, in der wir Fehler machen müssen. Um dadurch, gerade dadurch, ein freies Wesen zu werden. Das ist nämlich das Spannende, weil der Mensch könnte nie die Freiheit entwickeln, wenn er nicht die absolut reale Möglichkeit hätte, sowohl Gutes als auch Böses zu tun. Und reale Fähigkeit heißt, dass wir es eben auch tun. Weil das funktioniert halt nicht so. Ja, ihr habt ja die Möglichkeit, aber kein einziger Mensch tut es. Na, das klingt zwar schön, aber so passiert es halt nicht. Wir sind halt anfangs unbeholfen wie die Kinder, wir haben die Möglichkeiten zu beiden und wir tapsen halt einmal herum, wie der Elefant im Porzellanladen. Und bis wir lernen, mit den Dingen sorgsam umzugehen, haben wir schon einen Haufen zertrümmert, einmal auf dem Weg dorthin. Und dieses ganze Pinkel tragen wir halt jetzt mit uns herum und müssen es auflösen, werden aber gerade daran bewusst werden immer bewusster daran und erringen gerade dadurch immer mehr Freiheit auch. Gerade dadurch, weil wir dann immer mehr lernen, bewusst mit dem allen umzugehen. Immer mehr bewusst zu werden, auch aha, wenn ich diese Tat vollbringe, führt es zum Guten oder zum Schlechten? Ist es aus einem guten Impuls oder aus einem schlechten Impuls? Also wir lernen immer mehr auch aus eigenem heraus, naja, wie es dann später heißt, wo die Menschen halt vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben. Das hat einerseits zur Folge, dass wir in die irdische Welt versetzt werden, in die Sterblichkeit und so weiter, dass wir eben da den ganzen Porzellanladen zertrümmern einmal da unten, ziemlich, und dadurch Schuld auf uns laden, aber wir sind dadurch in gewisser Weise auch den Göttern, den obersten Göttern eigentlich gleich geworden, indem wir wirklich zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Irgendwann einmal, ganz aus uns selbst, nicht weil irgendwer sagt, ja, der Herr Religionslehrer sowieso hat gepredigt, das dürft ihr tun und das dürft ihr nicht tun, sondern wo wir es aus uns heraus absolut sicher wissen. In jeder konkreten Situation. Ja, da sind wir noch lange nicht dort. Wir halten uns noch sehr viel an Konventionen, und das ist ja gut, weil so, wenn wir die Stütze nicht hätten, wird man wahrscheinlich noch mehr Blödsinn machen. Aber es da ist jetzt auch die Zeit immer mehr im Anbruch, wo der Einzelne gefordert ist, das Gute zu tun, nicht weil es in irgendeiner Regel entspricht oder weil es wer angeschafft hat, sondern aus dem Impuls, ich will es so tun. Auf ganz individuelle Art. Das wird immer wichtiger, weil eben die alten Stützen, das sieht man deutlich, also zumindest in unseren westlichen Kulturen schon sehr deutlich, die alten Stützen brechen immer mehr. Sie werden fadenscheinig dadurch, dass man merkt, naja, die das Predigen halten sie auch nicht dran und warum soll ich mich dran halten? Es wirkt einfach immer weniger und wenn dann etwas Neues entsteht, dann tobt sich einfach der Egoismus aus, dann kommt irgendwas so raus wie Kampf aller gegen alle, jeder gegen jeden und der Stärkere bleibt über und der auch nicht lang wahrscheinlich, weil es dann wieder einen Stärkeren gibt. Also die Gefahr besteht natürlich schon, dass es in die Richtung hingeht, wenn nicht aus dem einzelnen Ich heraus der Impuls kommt, zu unterscheiden zwischen dem Guten und dem Bösen. Ganz konkret, nicht nach Regeln, sondern konkret in der Situation. Intuitiv sozusagen das Richtige zu tun. Das heißt, das Richtige zu tun, um die Entwicklung im Ganzen zu fördern dadurch, die letztlich natürlich auch die eigene Entwicklung fördert. Das ist ja, es heißt ja nicht so, also Selbstlosigkeit heißt nicht, ja, es ist ganz egal, was mit mir ist, ich bin völlig wurscht, sondern es geht darum, das insgesamt der Welt zu fördern und gerade dadurch auch mich selbst zu fördern. Also es ist, wobei das natürlich auch im ersten Augenblick anders ausschauen mag und man vielleicht eine ganze Menge Dinge in Kauf nehmen muss, aber auf längere Sicht sieht man, dass man dadurch in der geistigen Entwicklung vorwärts gekommen ist. Weil was heißt geistiges Wesen sein? Geistiges Wesen sein heißt eigentlich, das Gute zu schaffen, zu erschaffen. Es heißt nicht, was Böses zu erschaffen. Dann ist man im Grunde kein wirklich schöpferisches Wesenheit, weil das Böse ist im Grunde das Zerstörerische, das also nur etwas kaputt macht oder behindert in der Entwicklung. Wobei jetzt, wie gesagt, das an keinem Maßstab messen will. Bitte?
Ich glaube, die Worte lösen sich auf, wenn man einmal da ist.
Ja, natürlich. Natürlich, es sind einfach hilflose Worte. Darum werden sie auch so leicht missverstanden. Es hat auf jeden Fall nichts zu tun, wenn man jetzt von Moral oder sonst was spricht, dass man irgendwas sowas Moralinsaures oder irgendwelche Regeln oder so meint, sondern In der Bibel übrigens kommt es sehr deutlich heraus, es kommt ja immer, wenn die Elohim dann etwas geschaffen haben, sagen sie ganz deutlich, Vayar Elohim et Haor Kitov, also, und die sahen die Elohim das Licht, dass es gut war. Also sie haben zuerst gesprochen, es werde Licht und es ward Licht und es sahen die Elohim, dass das Licht gut war. Und das Wort ist im Hebräischen schon wieder genial, Tov. T Einschlag des Geistes, dieser Blitz, der einschlägt. O ist so, so, was man so alles erfüllt. Tob. Und wieder die Hülle. Das heißt, es entsteht ein Gebilde aus dem geistigen Einschlag, in dem sich vollkommen dieses Geistige auslebt. Das heißt, vollkommen zur Erscheinung kommt. Das ist das, was die Hebräer gemeint haben mit gut oder zugleich schön. Ein schöpferischer Einschlag, der sich vollkommen in der äußeren Erscheinung verwirklicht. Dann ist es gut und dann ist es schön. Das ist wie ein Künstler, der sagt, ich habe eine wunderbare Intuition, was ich jetzt machen könnte, aber jetzt sehe ich mein Gemälde vor mir und sage, nein, das ist noch nicht geworden, das ist noch nicht das Richtige. Und dann malt er noch 10 Bilder in der Art und ein 11. und ein 12. und ein 13. und jetzt endlich ist es wirklich das geworden, was ich mir schöpferisch vorgestellt habe da drinnen. Weil der Weg eben, es vom Geistigen herunterzuführen bis zur sinnlichen Erscheinung, ist immer ein weiter Weg. Und da kann es ja leicht passieren, dass auf dem Weg bis herunter alles Mögliche verloren geht und sich nur ein Teil des Impulses auslebt. Und das ist das, was die Hebräer dann meinen mit dem Wort Ra, wo eben nicht dieser ordnende Geist drinnen lebt, sondern wo nur das Chaos drin sich austobt, irgendwo sozusagen. Also wo das ungeordnet bleibt. Also sie empfinden als gut und gleichzeitig schön, das wird eigentlich nicht unterschieden, das ist für sie genau das Gleiche, ist es dann, wenn also das Geistige, das Schaffend wirkt, sich bis herunter in die äußerste Erscheinung hin ausdrückt, vollkommen ausdrückt. Das ist damit gemeint. Und das steckt vielleicht also hinter dieser Sache mit Gut und Böse so irgendwie als Kern dahinter. Also ob es gelingt, dass das Geistige, das schöpferisch tätig ist, sich sozusagen ausdrücken kann in der Welt oder eben nicht. Oder ob andere Kräfte überhand nehmen. Ob eben zum Beispiel Triebkräfte und dergleichen überhand nehmen. Das Ego überhand nimmt. Ego ist eben, hat was zu tun mit den Triebkräften eher. Das ist schon mehr Richtung Begierdenglut, was wir genannt haben. Also das ist das so an sich Raffende. Das setzt eigentlich selber gar nichts Schöpferisches in die Welt, sondern will nur das, was es als Geschenk wahrscheinlich bekommen hat, weil wenn man es das eh nicht so bewusst zumindest selber gebaut hat, dieses kleine Ego, das einzuschließen und ja nichts davon herzugeben und dann aber dafür seelisch im eigenen Saft zu schmoren die ganze Zeit. Ja. Während der Mensch, der schöpferisch tätig ist, nicht nur die Welt bereichert, sondern als erstes ja vor allem sein eigenes seelisches bereichert. In dem Moment, wo ich schöpferisch tätig bin, erzeuge ich seelisch Neues. Das heißt, ich fühle sozusagen von innen herauf eigentlich die Seele, erfülle sie mit neuen Kräften, die es vorher noch gar nicht gegeben hat. Kräfte, die ich nicht irgendwo mal aus der Welt holen muss, sondern die ich aus dem Geistigen hereinhole. Und wenn das gelingt, diese Kräfte wirklich hereinzubringen ins Seelische und dann von dem weiter in die Welt nach draußen, dann ist es ein Impuls, der gut ist, im weitesten Sinne. Ist nur sehr abstrakt gesprochen natürlich. Und wenn es nur eine Erwägung aus dem Ego heraus ist, geht es mir jetzt besser dadurch? Ja, ich helfe dem, ja, dann fühle ich mich besser, gut, helfe ihm deswegen. Ja, ist vielleicht für den eh nicht schlecht, es wird ihm wenigstens geholfen, aber es ist noch immer nicht der ganz reine Impuls, nicht wahr? Wie oft findet man das? Ich meine, es ist besser, als einer sagt, es geht mir der an, ist mir überhaupt egal, aber es gibt halt da noch sehr viele feine Abstufungen. Und erfreuen wird zum Beispiel, naja, heute Flüchtlingsproblematik, also abgesehen vom Äußeren, wenn wir jetzt das große Thema haben. Eine große Angst ist ja doch, also da kommen jetzt Menschen aus ganz fremden Kulturen und überschwemmen uns und wir können uns nicht erwehren dagegen und weiß Gott, was deutet das hin? Das deutet einmal darauf hin, dass wir offensichtlich eine immense Panik davor haben, dass wir in unserem eigenen Inneren nicht schöpferisch geistig stark genug sind, um da was zu produzieren. Weil dann muss ich allerdings Angst haben, dass mir was anderes, was vielleicht eine ganze Menge Geistigkeit hereinbringt, egal jetzt welche, dann muss ich mich fürchten, wenn ich selber geistig unproduktiv bin, dann muss ich mein kleines bisschen, was ich da mitbekommen habe, bewahren und möglichst an so einem Kessel herummachen. Und ich meine, dass das ein schwieriger Prozess ist ganz klar, weil wir leben heute noch dazu in einer Zeit, die halt einfach sehr materialistisch gesinnt ist. Das heißt, es fällt den Menschen wahnsinnig schwer, diese geistigen Impulse hereinzubringen. Und dadurch entstehen auch diese ganz starken Ängste. Mit einem gewissen Recht, aber das liegt daran, also, dass bei uns was zu tun ist. Also das heißt, die ganze Sache, wie immer man sie jetzt beurteilen mag, ist auf jeden Fall eine Riesenaufforderung an uns Europäer im weitesten Sinn, geistig produktiv wieder zu werden. Was wir also in den letzten Jahrzehnten nur in einer sehr einseitigen Weise getan haben und sehr vieles vernachlässigt haben. Und
auch fördern, dass man da Bereitschaft ist eigentlich auch.
Ja, zu denken. Ja, richtig. Und auch den Menschen Mut zu machen, dass auf dem Gebiet was zu erreichen ist, dann braucht man keine Angst davor haben, von fremden Kulturen überschwemmt zu werden, sondern wird man eben erstens was an eigenem Reichtum dazustellen können und gemeinsam aus dem noch was Höheres vielleicht schaffen. Im Endeffekt geht es da um Kultur, ist ja immer im Wandel begriffen. Es ist, und je mehr Geist tätig ist, umso schneller muss es sich eigentlich wandeln. Nicht? Weil Kultur heißt nicht, du hast 1000 Jahre immer dasselbe. Das war noch in der ägyptischen Zeit so, aber wir sind nicht mehr in der ägyptischen Zeit. Wir sind halt in einer Zeit, in der sich sehr, sehr viel ändert. Ist an sich ein gutes Zeichen. Es ist nur das Problem, dass es halt einseitig ist. Ein gutes Zeichen insofern, weil was ist Geist? Geist ist schöpferische Tätigkeit, das heißt Umgestaltung. Des ewigen Geistesunterhaltung, sagt der Mephisto irgendwo so spöttisch im Faust. Aber Geist heißt, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Bestand. Kaum ist es da, ist es schon wieder aufgelöst und wird was Neues daraus gemacht im Grunde. Das ist Geist, ununterbrochen. Das heißt, wir müssen froh sein, dass es irgendeinen Widerstand gibt, der das wenigstens ein bisschen abbremst, weil sonst wird uns alles unter den Fingern zerrinnen im Grunde. Also es muss irgendwas bremsen, das ein bisschen, aber Geist ist Umgestaltung, das heißt Kultur insofern, wenn man unter Kultur das versteht, dass da was Geistiges drinnen lebt, ist Umgestaltung, ist nicht Museum einfach nur, sondern das kann nur ein Teil sein, das ist der
Erinnerung.
Ja, genau.
Du wolltest etwas fragen? Ja, nein, ich wollte das von den Mumien sagen.
Ja, genau. Wir machen jetzt sehr viel Mumien, das lieben wir.
Ich wollte fragen, ob das nicht vielleicht ein globaler Schicksalsschlag ist mit diesen Flüchtlingen, um geistig aufzuwachen und tätig zu werden für die Europäer. Hast du das so?
So sehe ich das absolut, ja. Es ist absolut überfällig, nicht? Weil es hätte das alles eigentlich schon im 20. Jahrhundert passieren sollen. Das 20. Jahrhundert war die Katastrophe schlechthin im Grunde. Die war Niederwalzen des Geistigen im großen Stil, also von den beiden Weltkriegen angefangen über die absolut materialistische Nachkriegskultur dann, die sie aufgebaut hat und wo jetzt einseitig nur der Impuls, der einseitig berechtigte Impuls lebt, der ganz aus dem Westen kommt. Die erfüllen ihre Aufgabe, das ist der Punkt halt, die haben die Aufgabe, genau das Materialistische umzuarbeiten. Nur Europa hat diese Aufgabe nicht, Europa hat eine andere Aufgabe und wir sind aber von dem im Moment wirklich plattgewalzt. Und es ist mehr als Zeit aufzuwachen. Und hier böte sich in der Art, wie man mit dem Ding umgeht, also eben mit den Flüchtlingsströmen, mit den Menschen, die da kommen, mit den Kulturen, die da kommen. Wenn man da einen geistigen Umgang lernt, verbunden mit dem Ganzen, was notwendig ist, um das zu organisieren, was ja zugegeben sehr, sehr schwierig ist. Weil man kann das ja natürlich nicht so blauäugig sehen, naja, kommt's alle, kommt's. Und natürlich gibt's dann Schwierigkeiten. Das einfach praktische Schwierigkeiten, soziale Schwierigkeiten. Wie versorgt man die Leute? Wo kriegt man Arbeit für die Leute, Wohnung für die Leute? Wie ist es, dass nicht irgendwelche Ghettos entstehen, wo dann plötzlich Kleinasien ist und natürlich dann die Österreicher daneben in Verzweiflung verfallen? Man braucht nur gehen, 16. Bezirk oder wo, mittendrin, wenn man dort als Österreicher leben will, denkt man sich, wo bin ich? Ich meine, da bin ich, wenn ich in die Türkei fahre, bin ich österreichischer unterwegs als dort wahrscheinlich. Und das ist eine Belastung, das ist keine Frage, ganz praktisch, weil da ist bis 3 in der Früh ist ein Mordslärm, weil ich habe das selber erlebt im 9. Bezirk gewohnt, habe liebe Nachbarn gehabt, wir haben es gut mit ihnen verstanden, ich meine nur aus dem ehemaligen Jugoslawien welche, die haben bis 3, 4 in der Früh, haben's geplaudert. Geplaudert war aber so, dass man empfinden würde, wir als Europäer, bitte, die streiten, jetzt muss ich die Polizei holen. Und das war gerade, das Ganze war ein Lichthof noch, so ein Hinterhof irgendwo, der das verstärkt hat. Ja, da bist Kopf gestanden. Ich habe mir damals angewöhnt, ja, halt auch bis 4 in der Früh zu arbeiten in der Nacht, weil schlafen war eh nicht möglich. Also was soll's, aber Das schafft halt nicht jeder, dann um 6 oder 7 in der Früh dann wach aufzustehen. Das ist halt mühsam irgendwo.
Du hast deine Hausaufgabe bewältigt.
Ja. Ja, also das sind, weil die Dinge spießen sich nämlich vor allem ja immer an den alltäglichen Kleinigkeiten. Das ist wie in einer Ehe, nicht? Weil es scheitert selten an den ganz großen Dingen, sondern an den Kleinigkeiten. Warum so dann irgendwelche Kleinigkeiten total nerven? Da muss man nämlich dran arbeiten. Das sind nicht die großen Dinge. Das ist wurscht. Einer gesagt, mich interessiert das den anderen, das kann ohne weiteres passieren, das kann gut gehen. Man erzählt einander davon, passt. Aber wenn die Kleinigkeiten untertags nicht, schon darauf beim Zahnbürstel, wer ist zuerst beim Waschbecken oder solche Dinge, die Dinge zermürben dann irgendwo. Also es sind die Kleinigkeiten und das muss man bei diesen Dingen natürlich total berücksichtigen. Naja, warum sind es diese Kleinigkeiten? Weil das sind die Dinge, die eigentlich mit unseren relativ unteren seelischen Kräften, mit unseren unteren astralen Kräften was zu tun haben. Die sind da gefordert. Nicht? Weil zum Zähneputzen und zum Frühstück machen brauche ich jetzt keine hochgeistigen Eingebungen. Da genügt es so, dass die unteren Seelenkräfte, dass die halt halbwegs zufrieden dahin rollen können. Aber wenn sie die jetzt immer auf eine andere Strömung stoßen, die das ganz anders machen will, dann reibt sie das. Und da ist dann sehr wohl gefragt, das Geistige von oben, das bearbeitet die ganze Geschichte. Und da ist natürlich sehr viel also zu tun, wenn so unterschiedliche Lebensgewohnheiten zusammenkommen. Weil genauso ist es für die andere Seite, der merkt erstens gar nicht, dass er so laut ist und wenn der flüstern soll, der wird todkrank davon. Wie soll er das machen? Der fühlt sich so eingesperrt. Wir wundern uns schon, wenn wir in den Norden herauffahren, zu einem Norweger oder wo, der jede Woche ein Wort sagt. Das kommt uns dann schon ein bisschen steif vor. Ja, also das sind große Brücken zu schlagen, aber das wäre eine riesen Chance auch für Europa, also an diesen Dingen zu reifen und aufzuwachen. Abgesehen davon, dass Europa sowieso einen immensen Zuzug an Menschen braucht. Das ist demografisch einfach notwendig, weil erstens schrumpfen die Bevölkerung immer mehr und überaltern immer mehr. Also das heißt, Europa ist am besten Weg, sich abzuschaffen, wenn es nichts weiter tut. Und Europäer können nicht nach Europa einwandern, weil das sind eh schon da. Also.
Ja.
Also, aber natürlich, es gehört also wirklich mit Geist gemacht, die ganze Sache, in jeder Hinsicht, also kulturell, organisatorisch und so weiter. Sonst ist es ein Chaos. Und das hat halt die Politik lange Zeit bewiesen, dass es eher Chaos erzeugt hat. Aber es ist sowieso einfach eine Völkerwanderung vorhanden heute in der Welt, die mit Sicherheit nicht aufzuhalten ist. Meine, man kann irgendwo einen Damm aufbauen, dann schwappt es irgendwo anders rein. Aber man kann nicht in ganz Europa eine Betonmauer aufrichten, das wird nicht funktionieren. Und wenn, dann zerbricht sie mit Bomben und Granaten. Das heißt, es wird nur schlimmer. Es geht also nur darum, dass man Wege findet, wie man damit umgeht.
Umgestalten.
Umgestalten, ja.
Und das kann man alleine lösen, wenn jeder zweite einen Pfleger braucht.
Ja, eh.
Ist
richtig, ja. Ist richtig. Nein, der Bedarf ist riesig in Wahrheit. Und das Blöde ist halt, dass das vielen nicht bewusst ist oder dass natürlich politische Schlagwörter dann noch aufhetzen und so weiter und irgendein Kapital daraus schlagen. Das ist halt das Schlimme daraus. Und
es gibt ein paar mehr als nur einen Konstantin Becker.
Ja, das ist...
Es gibt ein
Vorteil. So ist es. Nein, absolut. Absolut. Und es tut sich eher was und... Bin da eigentlich auch hoffnungsvoll im Grunde. Und es ist namentlich natürlich für Mitteleuropa eine Chance, etwas von dem wieder gut zu machen, was alles im 20. Jahrhundert passiert ist. Und auch das Bild Mitteleuropas dadurch in der Welt wieder herzustellen. Weil im Grunde ist das noch immer mit verständlicherweise mit dem Begriff Nazi verbunden. Und Das Makel pickt also auf Deutschland drauf und letztlich auf uns auch irgendwo. Und also namentlich im ganzen angelsächsischen Raum ist es im Grunde so, dass das also so gesehen wird, immer noch. Natürlich macht man gute Geschäfte auch mit Deutschland, ist eh klar, aber so im Hintergrund, wenn wo die Bösen dargestellt werden, dann sind es die Nazis, also die Deutschen.
Und die Russen.
Auch irgendwo, ja, aber selbst eh noch weniger, das ist... Aber bitte, das ist halt Völkerschicksal, was da passiert ist auch. Weltschicksal in Wahrheit, das halt hier sich konzentriert hat. Man muss das schon sehen, dass das natürlich im 20. Jahrhundert ein massiver Angriff war, auch gegen das Geistige, das sich hier entwickeln sollte und wollte. Und das war immense Gegenkraft. Das, mit dem muss man halt immer rechnen, dass dort, wo ein geistiger Impuls herein will, versucht hereinzukommen, dass da ein immenser Ansturm von Widersacherkräften vorhanden ist. Das zieht das magisch an. Ich meine, dort, wo nichts passiert, dort sind auch die Widersacherkräfte uninteressiert. Also es ist diese Polarisierung zwischen, jetzt sehr abstrakt gesprochen, Gut und Böse, bedeutet da in dem Moment, wo so ein geistiger Impuls hereinkommen will, sträubt sich alles das, was da unten ist. Das sträubt sich dagegen und will ihn nicht hereinlassen. Das heißt, will nicht zustande kommen lassen, dass das Unter jetzt vollkommener Ausdruck dieses geistigen Impulses wird, sondern will den zurückstoßen irgendwo. Und es war eigentlich gerade Mitteleuropa prädestiniert dazu, irgendwie voranzugehen, da einen starken geistigen Impuls hereinzuholen. Weil wir da in gewisser Weise, wie soll ich sagen, auf der Zeithöhe, also Mitteleuropa, gerade eine besondere Aufgabe gehabt hätte oder immer noch hat, aber bis jetzt noch nicht erfüllt hat. Ich meine, was Steiner mit der Anthroposophie wollte und ihm gegeben hat, mit dem war ja zu diesem Impuls beizutragen auch irgendwo. Das hat sich vorbereitet in der Goethezeit und so weiter, dass da waren schon viele geistige Impulse da und es ist aber dann massiv was anderes da übergefahren. Und das ist aber keineswegs verwunderlich. Und Mitteleuropa hat halt nicht die geistige Stärke gehabt, das aus dem Feld zu schlagen genügend. Und das Schicksal tragen wir als Mitteleuropäer mit, als, indem wir, wenn wir uns hier verkörpern, auch wenn wir selber nicht damals inkarniert vielleicht waren als Deutsche, als Österreicher oder sonst wo, aber als Volksschicksal ist es irgendwo da, als Schicksal der ganzen Region ist es irgendwo da, weil es ist zwar heute nicht mehr so stark, aber doch immer noch, dass auch jede geografische Region irgendwo mit bestimmten geistigen Aufgaben verbunden ist und wo bestimmte geistige Kräfte immer wieder gefordert sind und gefragt sind. So wie es im persischen Raum seit Urzeiten immer wieder gewisse Kräfte und gewisse Impulse gibt, die dort hervorschauen, die mit dem Arimanischen irgendwo zu tun haben, auf einer Weise. So ist in Mitteleuropa einfach ein Punkt, wo ein sehr bewusstes Geistiges hereingeholt werden soll, kann. Und, aber es ist halt in der Freiheit der Menschen, es zu tun oder es nicht zu tun. Es gibt kein
Netze, ja, wo das eher auch verstärkt auch getan
wird. Ja, es ich meine, wir hier in Österreich und so haben diesbezüglich eine sehr starke seelisch-geistige Verbindung natürlich mit dem ganzen Osten und herum Osten und Südosten. Und brauchen das auch dringend, weil wir vom Westen her auch schon so einen sehr stark versteiften Impuls hereinbekommen haben und wir brauchen dieses einfach unheimlich seelisch-lebendige, was die slawischen Völker haben. Also namentlich die europäisch-slawischen Völker. Die haben halt dann vielleicht so ein bisschen den Schlendrian drinnen und das 10 Uhr heißt es, ja, kann auch 10 am Abend vielleicht sein, so genau nehmen wir es nicht, aber wo die Lebendigkeit dafür drinnen ist. Und das harmoniert aber unheimlich gut, zum Beispiel mit unserem Wienerischen oder so. Und gibt aber trotzdem, wir haben wieder so mehr das trotzdem dann vergleichsweise besser organisierte drinnen, auch wenn das schon wieder kleiner ist, als was die Deutschen machen, aber. Aber das ist ein sehr starker Impuls. Also ich habe das sehr stark gemerkt mit unseren Mysteriendamen und so waren wir ja teilweise auch im Osten und Südosten unterwegs. Und die ganze Seelenstimmung ist einfach dort eine andere. Es ist einfach so offen und so lebendig und so einfach total offene Seelen. Ich mein, da ist vergleichsweise bei uns öfters so, ja, da sitzen sie Leute drin, schauen interessiert zu. Nein, ich will damit gar nichts Böses sagen. Jetzt ist nur, dass man ein vergleichsweises Bild hat. Man hat das Gefühl, die trinken das mit der Seele und strahlen das auch einfach zurück. Unsere nehmen es auch auf und bewahren es jetzt einmal. Und 3 Wochen später erzählen sie was davon. Und sind sicher auch so dabei. Aber was zum Beispiel nicht so passiert, ist, was man unmittelbar auf der Bühne spürt. Das unmittelbar, ich spiele es und kriege den Impuls zurück. Spür im Moment des Tuns, wie der ganze Saal mitlebt. Das ist eine Qualität, die sie haben einfach.
Aber ich finde, man ist ja auch mit diesem, wie man etwas aufnimmt,
ja,
alles da, dass man vielleicht betroffener ist und dass das Betroffene einen nicht strahlen lässt, sondern dass man das eher
ich meine das jetzt gar nicht wertend. Also es hat jetzt vielleicht so ein bisschen ausgeschaut, dass es wertend ist, weil wir brauchen beides. Wir brauchen beides, weil die andere Gefahr jetzt dort wieder ist, das fließt so durch und fließt wieder davon. Und das war ein Moment und dann rinnt es weg.
Und das andere ist eher Betroffenen, dass man das daran arbeitet und das kann nicht gleich ausstrahlen.
Ja, genau.
Du kannst nur von mir
genau sprechen. Es ist nämlich beides notwendig. Ich meine, das Kunststück ist sozusagen beides fast gleichzeitig zu haben. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und natürlich jeder individuell. Weil es ist ja, wenn ich jetzt sage, das ist im Osten mehr so, das ist bei uns mehr da, ist es ja trotzdem auch dort und bei uns wieder bei jedem Einzelnen individuell auch wieder unterschiedlich nuanciert. Aber es ist drüben mehr so ein Ding, dass es halt durchfließt, im Moment da ist, sofort zurückgeworfen wird, aber vielleicht dann auch sehr schnell wieder weg ist und zwischen den Fingern zerrinnt und am Ende des Tages oder der Woche bleibt fast nichts über, weil es schon wieder weggerungen ist. Wir neigen schon mehr dazu, es aufzustauen sozusagen und dadurch die kostbare Flüssigkeit zu sammeln. Und je mehr man nach dem Westen geht, desto stärker ist das, bis dann irgendwo in einem Betonbunker eingesperrt ist und nie wieder raus kann. Das ist dann das Extrem. Die Kunst besteht eigentlich für jeden Einzelnen individuell, beides, weiß ich nicht, rhythmisch zu wechseln, beides zu können irgendwo, beides zu haben irgendwo. Es ist ein gewisser Pulsschlag. Das ist wie wenn man Begriffe bildet oder Gedanken fasst. Weil eigentlich muss das Denken, wenn es lebendig ist, wenn es wirklich aus dem Geistigen kommt, das ist in ständiger Bewegung. Das heißt, der Begriff ist keine Sekunde lang, hat eine feste Kontur, sondern er verwandelt sich. Das heißt eigentlich, zu erinnern wir aber zwischen den Fingern irgendwo. Das heißt, wenn ich das jetzt aufschreiben will, wie kann ich sagen, definieren, sondern nur beschreiben will, erinnert man der Begriff zwischen den Fingern davon. Das heißt, selbst wenn ich es aussprechen will, muss ich aber irgendwie eine Kontur fassen. Es geht nicht anders. Damit töte ich ihn aber eigentlich schon ab. Aber sonst kann ich ihn gar nicht in die Welt hineinstellen. Und ich darf aber nur nicht dann stehen bleiben dabei, dass er so, jetzt ist er tot und jetzt kann ich ihn bequem mitnehmen und überall einsetzen. Ich muss halt dann wieder dafür sorgen, dass er schon sofort wieder flüssig wird und wenn ich das nächste Mal ausspreche, ist er schon wieder was anderes geworden. Das ist es ja, was so schwer macht, also geistig Schriften oder diese Dinge zu lesen, weil er verwendet einen Begriff, aber auf der nächsten Seite ist es eigentlich schon gar nicht mehr genau der Begriff, der ist da, weil er hat schon wieder eine Veränderung durchgemacht und bis ich am Ende des Buches bin, ist er schon ganz was anderes geworden. Und wenn ich den nächsten Band hernehme, dann plötzlich scheint es fast das Gegenteil davon zu sein und dann steht man, aha, und ist gefordert, auch so beweglich zu werden. Das ist ja bei Steiner oft. Dann liest man was, dann liest man einen anderen Vortragszyklus oder was. Und das ist, wie gesagt, sagt er genau das Gegenteil. Also, aha.
Aber er hat sich doch sicher geirrt.
Ja, genau. Und da findet man es noch eine dritte Stelle. Aha, da ist ganz anders. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Fix noch einmal, wie ist denn das?
Aber der Nestor hat das schon richtig ausgedrückt. Es kommt halt drauf an.
Ja, genau. Genau. Genau so ist es. Ja, also es ist. Es ist. Der Herr hat alles immer seine Berechtigung. Ich meine. Und am lebendigsten ist es eben, wenn man zwischen all diesen Möglichkeiten irgendwo sich durchbewegen kann. Aber auf ganz individuelle Art. Das heißt, jeder hat dann trotzdem seinen Schwerpunkt irgendwo. Ich meine, einer neigt halt mehr zu den festeren Formen, einer mehr zum Fließenden. Aber haben müsste es im Prinzip beides jeder. Dann funktioniert es am besten. Und wie immer ist die Grundregel am meisten das üben, was man am wenigsten hat, also was man am wenigsten kann, das, was einem am unsympathischsten ist. Das ist bei den geistigen Übungen eigentlich immer die Devise, dort, was einem schwerfällt, was mühsam wird, da wird es interessant. Was eh so leicht geht, weil es eh in der eigenen Natur drinnen liegt, das brauche ich im Grunde nicht üben. Da ist meistens die Frage, ob ich das nicht vielleicht ein bisschen zurückstellen könnte und was anderen Raum gebe. Weil geistige Arbeit bedeutet ja natürlich vor allem einmal an sich selber arbeiten auch. Und wobei die beste Arbeit an sich selber die ist, indem man in der äußeren Welt tätig ist. Für etwas, für was anderes, um etwas zu schaffen. Dadurch arbeitet man eigentlich am stärksten an sich selbst auch. Naja, ich will das heute damit einmal beenden. Wir sind jetzt mit der Weltentwicklung gar noch nicht weit gekommen. Wir sind noch ganz am Anfang.
Kannst du bitte einen Übergangsgedanken schaffen zu dem, womit du angefangen
hast? Ja, also der Gedanke wird jetzt der sein, wie es weitergeht. Also es wird darum gehen, dass wir diese Weltentwicklung einmal, wie sie hier in der Bibel geschildert wird, erstens einmal ein bisschen mehr betrachten, jetzt auch, was tut sich auf der äußeren Seite. Alles bis ins Physische dann hinunter. Es gibt sehr interessante Zusammenhänge auch. Wobei man physisch natürlich eben die Dinge erst wesentlich später fassen kann und da, wo sich das hauptsächlich im Seelischen abspielt, ist äußerlich noch sehr wenig zu bemerken, aber wir werden auch sehen, dass man gewisse Parallelen ziehen kann, dass das auch durchaus nicht der äußeren Forschung widersprechen muss. Deswegen, man muss nur eben sehen, das eine ist eine Perspektive halt aus der physisch-sinnlichen Seite, das andere eben hier ganz von der seelischen. Paradiesesschilderung liegt so irgendwo dazwischen. Paradieseswelt, da geht es bereits so ins feine Physische, ins Ätherische hinunter. Darum auch das Bild des Gartens und so weiter, der Lebenskräfte. Also da ist es das belebte Physische bereits, was hereinkommt. Und dort kommt interessanterweise, das wissen wir ja mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, mit diesem Baum wird überhaupt das erste Mal das Wort Böse in der Bibel erwähnt. Vorher gibt es nicht. Vorher ist immer alles Gute. Elohim sahen immer und alles war gut. Das heißt, bis dahin konnte sich der schöpferische geistige Impuls vollkommen ausleben in dem, was äußerlich erscheint. Und erstmals dort, bereits also bei dieser Paradiesesschöpfung, geht es offensichtlich nicht mehr ganz. Das heißt, da bleibt ein Rest, der nicht vom Geistigen durchgestaltet ist, der noch von alten Kräften, von chaotischen Kräften angetrieben ist. Und wir werden dann sehr deutlich sehen, und das wird ein Kernthema sein, wie sich gerade in der Erdenwelt im, wenn man es jetzt so will, Erdinneren, aber eben nicht physisch gemeint, sondern wenn man meint, so Seelengeologie irgendwie oder was mit Seelengeologie ins Erdinnere geht, also in die seelische Schichtung des Erdinneren, wie man da zu ganz gewaltigen, unter Anführungszeichen bösen Kräften auch kommt, also dunklen Kräften kommt, die sich vom Geistigen, das heißt von dem, was schöpferisch hereinkommt, ganz stark abgeschottet haben und ihre Eigenwelt da drinnen bilden, eine abgetrennte Eigenwelt bilden. Gerade dadurch aber den Menschen die Möglichkeit geben, jetzt unter zwei Einfluss fernzustehen. Einerseits unter den, wenn man so will, guten Kräften, andererseits unter den bösen Kräften, und in dem Spannungsfeld ist uns die Möglichkeit gegeben, die Freiheit zu entwickeln. Und das wäre nicht möglich, wenn sich nicht also gerade mit unserem Wohnsitz Erde verbunden hätten diese, naja, sehr dunklen Kräfte auch, die da sind. Und die dann zusammenhängen natürlich mit all den Begriffen, was gebildet wurde, später Hölle und dergleichen, wenn wir uns gerade mit dem Dante, mit der göttlichen Komödie beschäftigen. Dante schildert ja den Höllentrichter da, wie es in die Erde hineingeht, in neuen Schichten des neuen Höllenkreises, die man da durchgeht und so weiter. Also wir werden schauen, was es mit dem allen auf sich hat und wie unsere Aufgabe darin besteht, diese Kräfte, naja, eigentlich zu erlösen, wenn man so will, oder zum Guten zu führen, in dem Sinne, dass sie wieder offen werden für die geistigen Impulse und dadurch auch eine Chance bekommen zur Weiterentwicklung. Weil alles, was diese Offenheit für das Geistige im Sinne von Schöpferkraft, Umgestaltung, was diese Offenheit nicht hat, wird irgendwann aus der Entwicklung überhaupt ausgeschieden werden. Was sie nicht entwickeln will, fällt halt heraus aus der Entwicklung. Sofern sie also keine Offenheit fürs Geistige bekommt. Also das ist ein Riesenthema, das uns da beschäftigen wird. Und das sehr komplex ist auch, eben da gibt es auch von Steiner dann unterschiedlichste Aussagen dazu, die wir uns auch anschauen können und die auch sehr widersprüchlich schauen, und wir müssen halt ein Gespür dafür kriegen, was ist damit wirklich gemeint und vor allem, wie betrifft uns das jetzt heute hier ganz konkret. Also es geht bei dem ganzen Zyklus immer auch darum, wie betrifft uns das jetzt ganz konkret als individuelle Menschen, die hier und heute in der Welt stehen. Also es geht nicht nur darum, schauen wir halt, wie die Weltentwicklung war, ist ja ein interessantes Thema, aber geht uns nicht wirklich was an, sondern nein, es geht uns ganz konkret etwas an, weil weil wir zu diesen Dingen in einer unmittelbaren Beziehung stehen. Also zum Beispiel namentlich zu diesen Kräften des Erdinneren, wie sie da geschildert werden, wie es Dante schildert, wie es Steiner schildert, die haben was zu tun mit einfach Seelenkräften in uns, dunklen Seelenkräften in uns, die relativ weit noch unter der Bewusstseinsschwelle liegen, aber die heute schon sehr stark eruptionsartig immer wieder heraufkommen. Und wo man deutlich sagen kann, heute, oft wenn man so liest in der Zeitung von irgendwelchen Gräueltaten und man denkt sich dann, wie kann ein Mensch sowas tun, wie ist sowas möglich? Dann sage ich immer, das eigentliche Wunder ist, dass es nicht öfter passiert. Weil in jedem von uns steckt das Potenzial drinnen, da brauchen wir uns gar keine Illusion hingeben. Wir haben zwar vielleicht so oben einen ganz guten Herrscher, der das Türl zusperrt, aber wir täuschen uns, wenn wir glauben, dass das die Sicherheit uns gibt, dass das bei uns nie durchbrechen wird. Weil was da unten drinnen sitzt, sind so gewaltige Kräfte und unser Ich ist noch so klein. Da oben, das also eigentlich der Dompteur für das Ganze sein sollte. Wir sitzen also auf einem Druckkochtopf, der auf ziemlich großer Flamme brennt unten. Und weil bis jetzt haben wir sehr viel Hilfe gehabt, die einen Gegendruck erzeugt hat. Und es ist, wir sind jetzt mitten in dem Zeitalter, wo es aufs Individuum ankommt, aufs einzelne Individuum. Was heißt, jetzt schau, ob du das beherrschen kannst. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann fliegt uns der ganze Kochtopf um die Ohren. Und das passiert immer wieder in der Welt. Ja, nicht, dass es nicht früher auch Gräueltaten gegeben hat, ist schon klar, aber es ist die Gefahr, dass das in Zukunft immer mehr passiert und dass also äußere gesellschaftliche Umgangsformen, Regeln und so weiter dagegen nicht aufkommen, dass die weggewischt werden einfach. Und dass dann einfach ein totaler Egoismus herauskommt, jeder gegen jeden. Wie es ja nicht zufällig in der Bibel, in der Apokalypse geschildert wird, dass es zuläuft auf den Krieg aller gegen alle. Und das fängt jetzt in unseren Tagen schon deutlich an. Also mit diesen Problemen sind wir beschäftigt. Und das geht nur, indem wir diese Kräfte in uns verwandeln, damit aber zugleich die Kräfte in der Erde verwandeln. Das ist nämlich das Interessante dabei. Und indem wir die Kräfte in der Erde verwandeln, ist jeder Einzelne, der mitwirkt an dieser Verwandlung, hilft auch allen anderen dadurch, die Kräfte, die in ihm sind, in den Griff zu kriegen, weil das eben über den Umweg über die Erde geht. Das heißt, wenn wir unsere dunklen Seelenkräfte erhellen, erhellen wir damit gleichzeitig mit etwas an dem Reservoir, aus dem auch die anderen schöpfen. Und sie bekommen sozusagen schon was bisschen Lichter. Es ist vielleicht ein winziger Beitrag nur, aber jeder kleine Beitrag zählt. Und auf diese kleinen Beiträge wird es ankommen, auf jeden einzelnen kleinen Beitrag. Und jeder, der ihn versäumt, trägt halt dann indirekt dazu bei, dass also die Welt schwerer haben wird. Und jeder kann was tun. Man darf dann nur nicht messen jetzt am äußeren Erfolg. Es wird nicht gleich jetzt alles ohne Waschtrag werden. Ah, jetzt war ich, eine Woche habe ich mich jetzt bemüht und war nicht zornig und war eh freundlich zu allen. Jetzt müsste aber die Welt schon besser worden sein, oder? Na, so schnell wird es natürlich nicht passieren. Also es gehört viel dazu und es gehört auch das Durchhaltevermögen dazu, dran zu bleiben, auch wenn man nicht gleich morgen, übermorgen oder überübermorgen den Erfolg draußen großartig sieht. Sondern wenn man es einfach tut, weil man sagt, als geistiges Wesen will ich es tun. Will ich in die Richtung gehen. Es ist von keinem Muss die Rede, von einem Ich will. Das kann eh nur jeder selber entscheiden. Also in der Zukunft wird es irgendwann einmal keine andere Moralregel geben als Ich will. Aber ein wirkliches Ich will. Das ist nicht das Ego, das was möchte, sondern wo der Geist schaffen will. Ja, der Geist will nichts anderes als schaffen. Was anderes will er nicht. Was anderes braucht er auch nicht. Und indem er schaffend tätig ist, bereichert er die Welt. Es ist im Prinzip ganz einfach, aber schwer durchzuführen. In diesem Sinne, Machen wir das nächste Mal weiter. Dann, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, ist der Günther dran mit zwei Vorträgen. Also nächsten Dienstag geht es noch mit unseren weiter. Das heißt, da werden wir versuchen, mal so die Basis zu schaffen. Und dann wird uns der Günther noch was über die Welt im Umbruch erzählen. Ist
ja.
Genau.
Okay. Danke.
Danke.